Hans Mark war der erste Generalsekretär der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Er stammt aus dem Grenzland des ehemaligen Memelgebiets zum Kurland. Als Sanitäter eines Lazaretts der russischen Armee kam er Ende 1916 als 15-Jähriger nach Petrograd. Wie ich damals am Winterpalais dabei war. Hans Mark, Jahrgang 1901, erzählt.
Den Namen Lenin hörte ich im April 1917, als er nach Petrograd kam. Aber bereits die Ereignisse von Februar 1917 spielte für die einfachen Menschen eine große Rolle. Die Menschen merkten nicht, wenn sie ihre Gedanken aussprachen, dass keiner nicht war, ihnen mit der Knüte nicht am Rücken kloppte, sondern die fühlten sich plötzlich irgendwie frei. Und das kam in Ausdruck so, dass jeder nicht unbedingt erfahren wollte, nicht war, was nun, was geht's weiter. Der Krieg drückte. Und die erste Frage war, wann eine Änderung herbeigeführt werden kann. Indem aber Lenin im April bereits die Forderung zum Schluss mit dem Krieg, war das der Angelpunkt für die breite Schicht der Bevölkerung. Das war eine Forderung, die entsprach ihren Wünschen. Und wenn eine Sache meinen Wünschen entspricht, dann bin ich auch bemüht, nicht wahr, zu erfahren, wie es ab diesem Weg nicht wahr, weitergehen wird und was geschieht und wie das aussehen soll. Da die Menschen aber nicht lesen und nicht schreiben konnten, überwiegend die Mehrheit, mussten sich ihre Informationen auf der Straße holen. Und es gab ganz einfach so, dass niemand sich genierte, den anderen zu fragen, wenn er was wissen wollte. Um den Charakter des Krieges zu kennen oder sonst was, war doch einfach der menschliche Wunsch, wieder nach Hause zu kommen. Das war nicht, was mich da bewegte. Wir wollten alle nach Hause. Auch in diesem Lazarett, nicht, wo ich mich da befand. Und die sagten auch zu mir, geh erfahren mal, wann das sein wird, Schluss mit dem Krieg. Die Losung kam ja von der Partei der Bolschewiki. Und zur damaligen Zeit, nicht wahr, sie war bekannt, nicht wahr, dass sie ihren Sitz da im Smolny hatte, nicht wahr, dieses Gebäude in Leningrad. Ich bin nicht da hingegangen, nicht wahr, um zu erfahren, meinen Auftrag hatte. Es war nicht einfach, nicht wahr, zu passieren, aber durch meine Tätigkeit hatte ich einen linken Arm, nicht wahr, eine weiße Binde mit einem roten Kreuz. Während des Krieges, nicht wahr, war das ein Ausweis direkt, ja. Vielleicht manchmal sogar mehr als General. Mit meiner weißen Armbinde konnte ich nicht mehr rein und war bemüht, jemanden zu treffen, zu fragen, wann das sein wird. Wer Smolny kennt, ist es dann ein Korridor, viele Räume, Zimmer von den beiden Seiten. Da stand ich, da kam einer wo raus, bin ich hingestürmt zu ihm und gefragt. Da guckte mich die Frau verstaunt an, sagt, da weiß ich nicht und ging weiter. Habe ich noch einen gefragt, habe die Antwort gleich die gleiche gekriegt. Muss ich zurückgehen und den Leuten sagen, ich konnte nicht erfahren, konnte mir keiner sagen. Die einfache Reaktion der Leute war, aber da hast du sicherlich den Falschen gefragt. Du musst den Richtigen fragen. Na, wer ist denn der Richtige? Na, weißt du nicht? Lenin! Du musst ihn an Lenin fragen. Und dann wollte ich nicht mehr gehen, um Lenin zu fragen. Ohne zu wissen, ich war was in der Nacht vom 24. und 25. Oktober nach der alten Zeitrichtung abspielte, bin ich hingegangen und das war gerade der 25. Oktober nach der alten Zeitrechnung. Jetzt ist der 7. November. Und als ich zum Smolny ankam, sah die Sache ganz, ganz anders aus. Voll mit Arbeitern, mit roten Armbinden, die von Soldaten, die von Gewehr und Kanonenstand, alles Mögliche. Das Haus war dreifach bewacht. Da habe ich erst erfahren, gehört, dass in der Nacht vom 24. und 25. Na, alles Mögliche sich abgespielt hat, nicht wahr? Das wussten wir doch die breite Masse ja nicht. Da konnte man selbstverständlich nicht mehr gar nicht um weiteres reinkommen, nicht wahr? Weil das Ausweise schon da waren, irgendwelcher Art. Und dann waren die Delegierten zum zweiten Kongress, wie ich Dokumente dann hatte. Und dann ging ich zum wachenden Dokument, der Propusk. Habe ich nicht. Nein, gilt nicht. Da sagte ich, den kennst du Lenin. Ist mir klar, der hatte wahrscheinlich Lenin noch nie gesehen gehabt. Der wollte aber nichts sagen. Sagt, was willst du denn? Sag ich, weißt du, was Lenin gesagt hat? Da wurde er neugierig. Aber sagt er, was hat er denn gesagt? Sag ich, Lenin hat gesagt, man muss auf die Gesundheit der Menschen achten und siehst, ich bin Sanitäter und du willst mich nicht reinlassen. Ich will das tun, was Lenin gesagt hat. Da wurde er sehr stutzig. Hat er es wirklich gesagt? So, ja, sicher, geh hin, kannst ihn fragen. Hat er überlegt? Naja, wenn Lenin gesagt hat, geh. Da war ich drin. Da die Verhaftung der Regierung in der Nacht vom 25. nicht geschah, konnte auch nicht dieser Beschluss vom Kongress, vom zweiten Kongress nicht gefasst werden. Diese Beratung musste unterbrochen werden. Und Lenin hat nicht die Delegierten von Petrograd und Swer zusammengerufen zu einer Fraktionsberatung, werden wir vielleicht heute etwas so nennen. Die Tür stand offen und jeder konnte nicht mit rein und mit anhören. Und da habe ich Lenin gesehen, ich war ganz nah und sprechen gehört, was die Aufgaben der Sowjets sein wird. Das erste, nicht war so Schluss mit dem Krieg, Frieden. Jetzt habe ich von Lenin gehört, was Schluss mit dem Krieg sein wird. Mein Auftrag, den ich hatte, für Lenin zu fragen, brauchte ich gar nicht direkt, sondern indirekt, habe ich es erfahren und konnte nicht also mitteilen den Leuten, was geschah, wann Schluss sein wird mit dem Krieg. So in dieser naiven Vorstellung, die ich dann hatte. Auch viele andere hatten auch keine klare Vorstellung, was die Sowjetmacht bedeuten wird. Die ersten beiden Forderungen, Schluss mit dem Krieg, Land den Bauern, entsprach den Wünschen der großen Mehrheit der Bevölkerung. Und sie auch dafür waren sie auch bereit, nicht mehr dafür sich einzusetzen. Und dadurch war dieser Wille mitzumachen einfach emotionell vorhanden, auch bei mir. Ich befand mich, wie gesagt, an diesem Tag nicht für ins Molde. Da kam gegen Abend ein Matrose, weil er meine weiße Armbinde mit dem Roten Kreuz sah, und forderte mich auf, mitzukommen. Ich wusste im Moment gar nicht, wohin. Hm? Komm mit, Eva. Später ist mir dann erst klar geworden, er hat angenommen, vielleicht braucht er einen Sanitäter. Und wir fuhren los zum Winterpalais. Als wir ankamen, war schon wirklich sehr spät abends. Und Matrosen war auch schon dabei, eine dieser Tore nicht mehr einzudrücken, weil andere Möglichkeiten gab es ja nicht. Man kann ja nicht mit Gewehr gegen eine Mauer gehen, das hat keinen Zweck. Und als wir da rankamen, war es soweit. Mit groß Hurra und Schießerei, die Fahrt waren wir drin. Und ich auch.
Leni Berner war langjährige Leiterin des Zentralen Hauses für deutsch-sowjetische Freundschaft in Berlin. Während der Zeit des Faschismus arbeitete sie illegal in der KPD, emigrierte 1935 in die Sowjetunion, studierte an der Kominternschule und arbeitete an der Front als Antifaschistin in der Roten Armee. Ein schweres und ein schönes Leben. Leni Berner, Jahrgang 1904, erzählt.
Ich komme aus einem fortschrittlichen Elternhaus. Mein Vater war Sozialdemokrat und er zog uns wirklich fortschrittlich. Wir hörten schon von Marx und Engels. Und es war klar, dass als ich dann in die Jugendjahre kam, für mich eine Selbstverständlichkeit war, dass ich zur Arbeiterklasse gehöre. Ich trat 1923 in die KJV ein, Herkommensische Jugendverband, und 1927 in die Partei. Ich sang gern, aber es war so verbunden. Wir brachten auf die Bühne von Brecht der große Plan. Das war der erste Fünfjahrplan der Sowjetunion. Clara Zetkin sprach einmal vorher, dann großes Orchester. Es war vor 6000 Menschen meist, ja, in Berlin. Hinterher zogen wir dann heraus auf die Straße, die Menschen waren bewegt von der Aufführung. Und dann kam die Polizei und kam der Gummiknüppel und so weiter und so fort. Es war ein Kampf von Anfang an, ja. Trotzdem wir ein lustiges Leben führten. Ich meine, ich will nicht sagen, dass wir immer traurig waren, nur kämpferisch waren. So ist das nicht zu verstehen. Aber für uns war damals unbedingt der große Stern am Himmel die Sowjetunion. Das spiegelte sich alles wieder in unserem ganzen Auftreten. Und wenn wir marschierten, wenn es auch verboten war zum Beispiel, dann war ganz klar in den Transparenten stand, es lebe Rotfront, es lebe diese Sowjetunion. Das nahm eigentlich an Breite zu, die Freundschaft zur Sowjetunion. Seit dem Thälmannschen ZK 1925, auch wir waren entbrannt. Wir wollten doch auch mal so einen Staat haben. Dafür kämpften wir ja eigentlich. Aber der Kampf verschärfte sich sehr, indem auch besonders der Faschismus wuchs. Und später dachte gerade unsere Partei sehr früh doch daran, dass man doch zur selben Zeit, als wir noch legal waren als Partei und in unserer Arbeit, doch schon an eine illegale Arbeit, die parallel lief. Und so kam es dazu, dass ich schon 1932 mit einbezogen wurde in die illegale Arbeit. Und die Partei bat mich, dass ich in meiner Wohnung zum Beispiel das Büro aufnahm für einen bestimmten Zweig der illegalen Arbeit. Und dann saß bei mir zu Hause also der Genosse, der fürs ganze Deutsche Reich führte diese Arbeit, das war der Wilhelm Barnik. Und ich war damals Leiterin eines orthopädischen Instituts in der Frankfurter Allee. Und da kam der Genosse Barnik natürlich auf die Idee, mal mich zu prüfen und schickte mich zweimal in die Tschechoslowakei, um etwas zu erledigen, dort wieder zurückzukommen. Er sagte aber ohne Flebbe, das heißt ohne Pass. Ja, das tat ich und er war scheinbar sehr zufrieden. Und dann kam er erst damit raus, was er eigentlich wollte. Nämlich, die Partei brauchte jemand, der schleusen sollte. Genossen über die Grenze schleusen, die gefährdet waren. Und wenn sie blieben, war es sehr wahrscheinlich, dass sie nicht dem Gegner entgehen würden, den Faschisten, die dazu schon inzwischen an die Macht gekommen sind. Und da habe ich dann eben geschleust, 2 Jahre hindurch. Ich war eine einigermaßen gute Sportlerin, auch im Wintersport, Skilaufen, Riesengebirge und kannte dort Weg und Steg. Aber wenn man das jetzt hier in einem Satz sagt und es ging alles glatt und es wurde niemand verhaftet in den 2 Jahren, nur so ist das nicht so ganz. Es war zwar eine offene Grenze, aber manchmal war sie stark besetzt, manchmal war sie kaum besetzt und manchmal von der Gestapo und Zivil oben besetzt. Also es war immer doch recht gefährlich. Ich denke da zum Beispiel noch an eine kleine Episode. Ich habe einmal eine Familie morgens über die Grenze gebracht, vormittags Mann, Frau, die Frau war schwer operiert vor 3 Wochen und das Kind. Und dann kam ich über die Grenze, über die Rübe, nach Spindelmühl, setzte sie in den Omnibus und ging dann wieder über die Berge zurück, um dann wieder nach Hause zu fahren. Also 2 Nächte fuhr ich immer und ging dann in die Arbeit. Und als ich im Coupé saß, da waren einige SS-Leute, da sagte der eine, heute kommt keine Maus rüber, heute hat Göring seine Jagd. Und morgens hatte ich noch geschleust. Also es war nicht einfach ganz. Aber wenn ich dann zurückkam, nach Hause kam, in meine Wohnung, da saß dann der Barnik, der mit seiner Arbeit beschäftigt war, und dann strahlte er, dass ich doch wieder da bin, dass alles glatt gegangen ist, und sagte immer, na, hast du wieder nach Hause gebracht? Zu Hause, das war früher für uns die Sowjetunion, ideologisch gesehen, ja. Aber das war zu Hause. Und wenn man wusste, ein Genosse fährt in die Sowjetunion, so sagte man, der fährt nach Hause. Das war ganz klar. Und ich hatte die große Freude, nach 1945, also schon als wir unsere Deutsche Demokratische Republik aufbauten, doch 2 Genossen wieder zu sehen, die mich an der Stimme erkannten, als ich einmal im Rundfunk sprach. Das war der Genosse Langguth und der Genosse Sigi Spieler. Ja, die sagten, die hätten uns das Leben gerettet damals. Die haben mich an der Stimme wiedererkannt. Ja. Die waren damals nicht so angezogen, wie es sein sollte, über das Gebirge. Es war schwierig mit ihnen. Aber die haben mich erkannt. Ich habe mich darüber gefreut, doch noch. Denn ich wusste niemals den Namen der und die wussten meinen Namen nicht. Das ist ganz klar. Aber es kamen oft Reporter zu mir, von Zeitungen alles. Und oft kam die Frage, wie haben Sie den Tag des Kriegsendes erlebt, den Sieg erlebt? Nun, also ich möchte mit einem Wort sagen, nicht so, wie sich das die meisten vorstellen, sondern ich lag zu der Zeit im Lazarett, in Gips und mit Krücken unter den Arm. Das war ein schwer verwundeten Lazarett in Mietau. Ich arbeitete an der zweiten baltischen Front. Anderthalb Jahre war ich dort, gegenüber dem Kurlandkessel, und lag nun im Lazarett. In dem Zimmer, in dem vier Frauen waren, war ein junges Mädchen mit 18 Jahren. Die war hoch amputiert. Sie war Sanitäterin an der Front direkt, waren eingekesselt. Und sie konnte nicht gleich sich verbinden, als sie einen Durchschuss bekam im Bein. Und Brand kam rein und sie wurde hoch amputiert. Ein lustiges Mädchen. Und eines Tages, da ging ein Hurra-Rufen durch alle Räume. Wir fragten, was ist los, was ist los? Wir wussten natürlich, dass unsere Armee schon lange in Berlin ist. Aber wir wussten nicht, was ist das? Und dann hieß es ist Frieden. Wir haben gesiegt gegen den Faschismus. Na, also das war natürlich großartig und wir haben auch mit Hurra geschrien. Es wurde gesungen, Ziehharmonika gespielt, es wurden alte Lieder gesungen, russische Lieder. Es wurden Kampflieder gesungen, die speziell an der Front gesungen wurden, die sich bezogen auf den Krieg. Und da trat etwas ein, was sich sonst niemand vorstellt, wenn man denkt, man hört, es ist Frieden. Die Männer weinten. Das, was zurückgedrängt war, diese weichen Gefühle des Menschen, wenn man im Krieg ist und die Genossen fallen um einen herum. Man wird erhärtet. Und jetzt, da Frieden war, da wir gesiegt hatten, da schmolz das andere, erhärtete zusammen und es brach einfach die weichen Gefühle durch. Und viele Männer haben geweint. Sie waren schwer verwundet. Sie wussten ja gar nicht, ob sie genesen werden. Und sie wussten auch nicht, wenn sie nach Hause kommen, was sie vorfinden werden. Viele waren vom Dorfe. Wie viele Dörfer haben wir durchfahren, wenn wir vorrückten zum Beispiel, die vollkommen dem Erdboden gleichgemacht waren. Sie wussten ja nicht, ob die Frau noch lebt, ob die Kinder noch leben. Waren sie verschleppt, waren sie getötet oder was war? Ja, das wussten sie nicht. Und sie selbst kamen schwer verletzt nach Hause. Das war eigentlich sehr erschütternd, möchte ich sagen. Und wenn ich manchmal heute rede über den Krieg und man nennt dann die 20 Millionen Menschen, Sowjetmenschen, die gefallen sind, oder gestorben sind, zivil die Hälfte, dann ist das eine Zahl, an die sich manche Menschen gewöhnen, 20 Millionen. Aber wie das aussah im Einzelnen, das habe ich eigentlich erlebt am Tag des Sieges. Ich selbst war an der Front tätig als Lehrerin an der Frontschule der Zweiten Baltischen Front und habe die jungen Menschen, hauptsächlich junge Menschen, geschult, die Gefangenen, die zu Antifaschisten wurden und oft sich eingesetzt haben im Krieg und großartig waren. Aber diese 20 Millionen gehen mir nicht aus dem Kopf im Einzelnen gesehen. Und wenn wir heute noch sprechen von einer drohenden Kriegsgefahr wieder, so ist, denke ich oft daran, wer wird übrig bleiben? Und wer übrig bleibt, was wird er tun? Das ist alles verseucht. Und ich bin der Meinung, jeder anständige Mensch, den es überhaupt nur gibt, der muss mithelfen, alles zu tun, um den Frieden zu erhalten. Und es ist doch schließlich wieder die Sowjetunion, die die größte Arbeit übernimmt, um den Frieden zu erhalten. Steht wieder an der Spitze, genau von Anfang an, von dem Aufruf aller an alle an. Und wir sind ja Gott sei Dank heute auch ein sozialistischer Staat. Und wir sagen heute nicht mehr, wir gehen nach Hause, wenn wir die Sowjetunion fahren, sondern wir haben heute hier unser Zuhause, dank des Sieges der Sowjetarmee mit den vielen Opfern. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich bin ein sehr glücklicher Mensch, muss ich sagen. Ich habe gekämpft, war lustig im Leben, habe aber alles getan, was ich konnte, um den Gegner mitzubekämpfen und habe das große Glück, durchgekommen zu sein durch diese Kämpfe, nicht gefallen zu sein und auch noch dabei zu sein, heute unsere Deutsche Demokratische Republik mit aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes, erfülltes Leben.